Ja, es ist doch schön, dass wir durch das Lied diese Wahrheit gesagt bekommen. Gott kennt unsere Namen, er liebt uns, er geht uns nach, auch trotz all unserer Unzulänglichkeit und Fehler. Darum wird es heute Morgen in der Bibelarbeit allerdings nicht gehen. Es wäre ja schön, das jetzt gleich anknüpfen zu machen und dann noch irgendwie darauf zu kommen, aber der Text geht in eine andere Richtung. Wir haben gestern uns mit den Einleitungsworten zum ersten Timotheusbrief beschäftigt, die Verse 1 und 2. Und folgerichtig kommt jetzt der anschließende Text. Das heißt, ab Kapitel 1, Verse 3. Und ich habe mir erst einmal vorgenommen, bis Vers 11 anzuschauen, weil das auch so ein Sinnabschnitt ist. Wenn ich es einmal grob zusammenfassen würde, ehe ich den Text gleich lese, dann würde ich sagen, oder ich sage es jetzt einfach, hier geht es um Leute in der Gemeinde, die Ärger machen. Eigentlich ein unangenehmes Thema. Aber es gibt immer wieder in der Gemeinde Leute, die Ärger machen. Und genau um solche Leute geht es hier an dieser Stelle. Und wenn wir das lesen, dann können wir das aus zwei verschiedenen Perspektiven lesen. Wir können nämlich danach suchen, wo sind die anderen, die uns ärgern. Wir sollten allerdings nebenher auch immer noch ein bisschen darauf hören, vielleicht ist da und dort auch eine Wahrheit drin, wo wir vielleicht diejenigen sind, die Ärger machen. Ich gehe mal davon aus, dass hier unter uns keiner ist, der es so arg treibt wie diejenigen, die Paulus hier aufs Korn nimmt, wo er dem Timotheus schreibt. Aber es können ja Ansätze sein, so bestimmte Eigenschaften, die zu Problemen in der Gemeinde führen können. Und darum geht es. Ich lese erst einmal den Text im Zusammenhang und dann werde ich auf die einzelnen Verse insbesondere eingehen. Also, 1. Timotheus 1, Vers 3 bis 11. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewisse Leute gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorrufen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Soweit. Also der große Gedanke, glaube ich, der hinter all dem steht. Paulus beschreibt ein paar Personen aus der Gemeinde, und zwar, die Frage ist ganz klar, welche Gemeinde ist das? Paulus schreibt ja von Ephesus. In der Gemeinde in Ephesus schreibt Paulus dem Timotheus, der an seiner Stelle die Gemeinde leiten, führen oder zumindest Probleme schlichten soll. Und in dieser Gemeinde gibt es ein paar Leute, die Ärger machen. Und hier stellt er gegenüber, wie die sich verhalten und was die tun. Das kennzeichnet er und stellt dem gegenüber, wie es eigentlich sein sollte. Und das wollen wir uns jetzt im Detail etwas anschauen. Zuerst also Vers 3. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Erstmal Punkt bis dahin. Hier kommt so ein kleines bisschen Biografisches mit hinein. Wir finden wiederum so eine Unterstützung, dass Paulus eine ganz besonders innige Beziehung zu Timotheus gehabt hat. Das haben wir ja gestern, obwohl ich nur kurz darauf eingegangen bin, schon einmal angeschaut. In Kapitel 1, Vers 2, da sagt er, du bist mein echtes Kind im Glauben. Da merken wir ganz innige Beziehungen zu keinem anderen seiner Mitarbeiter, sagt er das so. Timotheus, und auch das wird uns sowohl in den beiden Timotheusbriefen als auch in der Apostelgeschichte vorgestellt, kommt eigentlich aus Lystra. Seine Mutter wird mit Namen genannt, Eunike, seine Großmutter Lois wird auch erwähnt. Im 2. Timotheus 1, Vers 5 werden die als Vorbilder erwähnt. Die sind jüdischer Herkunft, aber beide sind auch gläubige Christen geworden und haben den Timotheus von Jugend an in den christlichen Glauben eingeführt. Von dem Vater hören wir nichts. Weder seinen Namen noch was sonst der Hintergrund ist. Wir wissen, dass er kein Jude war, dass er Grieche gewesen ist. Das war übrigens für den Timotheus manchmal ein gewisses Problem, gerade da, wo er im jüdischen Umfeld aufgetreten ist. Er war zwar formal Jude, aber naja, ein Jude mit Makel. Denn normalerweise sollte eine Jüdin natürlich nur einen anderen Menschen aus dem Volk Israel heiraten. Und das hat sie hier nicht getan. Aber Paulus sagt, die waren beide fromm. Und dann geht der Timotheus, und das lesen wir in der Apostelgeschichte, geht mit Paulus nach Athen. Später wird er als Bote nach Mazedonien und nach Korinth gesandt. Nach Korinth, das wird uns unter anderem im 2. Korintherbrief erwähnt, wo Paulus den Timotheus schickt als engen Vertrauten, um dort den Streit, der zwischen ihm und der Gemeinde ausgebrochen ist, mit zu schlichten. Er wird dann nach Thessalonich genannt, gesandt, um die Gemeinde zu beraten. Und dann ist er auch als Stellvertreter des Paulus unterwegs nach Philippi. Also viele der Gemeinden, die Paulus besucht hat, wo er dann selbst nicht mehr hingehen kann, entweder weil er anderweitig gerade unterwegs ist, wie hier in Mazedonien, oder in späterer Zeit, wo er in der Gefangenschaft ist, dann sendet er den Timotheus, der ganz in seinem Sinn weitergeben soll, Probleme schlichten soll, die in der Gemeinde auftreten. Das ist also so der kleine biografische Hintergrund, den wir haben. Und insofern können wir davon ausgehen, Paulus ist in Mazedonien und schreibt jetzt dem Timotheus, der in Ephesus die Schwierigkeiten dort regeln soll, die es in der Gemeinde gibt. Dann geht es weiter. Was soll er da nämlich tun? Dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Also erst einmal klingt das ja für uns schon so ein bisschen ungewohnt. Diese Wortwahl trifft Paulus wenig, gewisse Leute. Oder könnten wir sagen, ja, was meinst du denn damit? Also, ich glaube, dass zu diesen gewissen Leuten gehören zwei Personen, die uns am Ende des Kapitels genannt werden. Da steht nämlich in Vers 20, Ende des Kapitels, da gibt es einen Hymenäus und einen Alexander, von dem Paulus dann sagt, dass er sie dem Satan übergeben hätte. Was das nun auch immer im Genauen bedeutet. Aber das kommt später, das müssen wir jetzt noch nicht anschauen. Auf jeden Fall nennt er hier zwei Namen und die gehören, soweit ich es jetzt einordnen würde, zu diesen gewissen Leuten. Nämlich Leute, die Unruhe in der Gemeinde bringen, die falsche Lehre, steht hier, verbreiten. Wobei wir bei den falschen Lehren noch feststellen werden, es geht häufig darum, wie sie mit dem Wort Gottes umgehen und wie sie ihr Leben falsch führen. Das sind so zwei wesentliche Punkte, die er hier mit erwähnt. Gewisse Leute, das beinhaltet allerdings auch die Feststellung, es ist nicht der Großteil der Gemeinde. Also es ist kein Problem, was die ganze Gemeinde betrifft, wo die alle falsch sind, sondern es sind einige wenige, und so ist es häufig auch, aber diese in Gemeinden, aber diese einigen wenigen machen eben den Mund auf und verführen dadurch viele. Und deshalb geht Paulus ja auch stärker mit ihnen ins Gericht. Deshalb steht ja so scharf, dass du ihnen gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten dabei. Diese gewissen Leute, da wird uns auch in Vers 7 gesagt, dass sie Lehrer des Gesetzes sein wollen. So kommen wir dann gleich noch. Ich habe den Eindruck, dass Paulus auch deshalb, und hier haben wir dann wieder den Zusammenhang im 1. Timotheusbrief, später auf die Qualifikation der Ältesten eingeht. Vermutlich waren das Leute, die sich selbst herausgekehrt haben, wir sind die richtigen Gesetzeslehrer, wir wissen genau, wie es laufen muss. Und sie haben die Gemeinde aber eher dabei verführt, als sie recht angeleitet. Scheinbar gab es in der Urgemeinde eben viele Gemeindeleiter oder Älteste, die keinen Durchblick hatten, die die Gemeinde nicht richtig angeleitet haben, sodass Paulus dem Timotheus hier nochmal ganz deutlich dann der Folge schreiben muss, das sind die Kriterien, auf die kommt es an. Und das muss er ja wahrscheinlich insbesondere schreiben, weil Ephesus es eben nicht so gelaufen ist. Da sind einige dieser Lehrer, die er kritisiert, die die Gemeinde in die Irre geführt haben. Es scheint so, dass beide ausgeschlossen worden sind. Im Vers 20, wo ich gelesen habe, wo er diesem Satan übergibt, was das auch im Detail heißt, da kommen wir ja noch drauf, aber zumindest scheint es so zu sein, die sind jetzt nicht mehr in verantwortlicher Position in der Gemeinde. dass diese Irrlehrer das waren, davon müssen wir ausgehen, denn da steht ja im Folgenden, dass sie viele Leute verführt haben und gerade deshalb so streng vorgegangen ist. Wenn das jetzt nur eine Privatmeinung wäre, wenn die nicht als Lehrer aufgestanden wären, wahrscheinlich hätte Paulus dem Timotheus hier ganz andere Regeln gegeben. Da hätte er gesagt, jetzt führ mal seelsorgerliche Gespräche und kümmere dich um die Leute und führe sie wieder auf den richtigen Weg. Das war aber an dieser Stelle nicht möglich, weil diese Leute in aller Öffentlichkeit auch andere mit auf ihren falschen Weg geführt haben und diejenigen, die richtig Gott nachfolgen wollten, sogar diskreditiert haben. Also deshalb musste man hier stärker eingreifen. Wenn er von Gebieten spricht, dann ist das eigentlich ein Begriff, der aus der militärischen Sprache kommt. Also das wurde normalerweise gebraucht, wenn ein Offizier seinen Soldaten irgendetwas befohlen hat. Und insofern ist auch das, was Paulus hier schreibt, nicht nur, jetzt rede mal mit ihnen und wenn sie sich bei einem Gespräch dann überzeugen lassen, das ist scheinbar schon alles gelaufen. Die sind im Moment zumindest unbelehrbar. Hier müssen stärkere Seiten aufgezogen werden. Und deshalb gebiete ihnen, du befiehlst, so wie ein Offizier seinen Soldaten, Schluss, kein Wort mehr, ihr dürft nicht mehr reden. Das ist ja auch gerade ein Problem dieser falschen Lehrer. Die würden dich nämlich in endlose Diskussionen verstricken. Und da bist du endlos am Diskutieren, kannst dich nicht mehr um die Gemeinde kümmern, was dabei ist. Und die drehen dir das Wort im Munde um. Und deshalb sagt er, nein, Schluss, sag ihnen einfach kein Wort mehr. Und manchmal braucht es das. Das klingt uns ja in unseren heutigen Zeiten mit Demokratie und Meinungsfreiheit und so richtig radikal. Nicht? Aber hier an der Stelle ist Paulus radikal, denn da sagt er, die diskutieren nur um des Diskutierens willen, die wollen nur die Leute auf ihre Seite bringen. Hier ist Diskussion nicht angesagt, sondern hier geht es um Gebieten. Sag einfach Schluss, es geht nicht mehr weiter. Und was machen die? Die bringen fremde Lehren. Und fremde Lehren heißt welche, die eben nicht dem Evangelium entsprechen. Da gibt es einen Widerstand, einen Gegensatz. Wir lesen übrigens dieselbe Formulierung nochmal in Kapitel 6, Vers 3, wo wir merken, das geht dem Paulus die ganze Zeit nach, wo er dem Timotheus schreibt. 6, Vers 3, da lesen wir nämlich, wenn jemand fremde Lehre verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts von der sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus, und dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter, was dann passiert. Hier hat Paulus scheinbar dieselben Menschen im Blick, die eine falsche Lehre bringen und die, wie wir im Folgenden lesen, dann leere Streitgespräche führen um theologisch wichtige Sachen oder scheinbar wichtige Sachen, die aber das Wesentliche aus dem Blick lassen. Und das Wesentliche ist das Evangelium. Und da kommt er im Folgenden auch noch drauf. In den folgenden Versen werden wir das noch sehen. Was lehren die denn nun im Detail? Da finden wir in Vers 4 einige Hinweise. Also da steht ja, diesen Leuten soll er gebieten, dass sie aufhören sollen, keine fremden Lehren verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen. Hier nennt er so ein paar Details, was gerade diese Irrlehrer in Ephesus betroffen hat, was die für Ideen und Lehren verbreitet haben. Wenn wir das jetzt lesen, die haben sich mit Legenden beschäftigt. Ja, was ist denn damit gemeint? Dann so würden wir heute sagen, naja, es gibt ja Legenden, wir waren jetzt gerade als Familie in Urlaub und da waren wir an unserem letzten Urlaubstag in Nördlingen. Und in Nördlingen, da haben wir ein Museum besucht, das machen wir gerne, wenn wir im Urlaub sind, und da haben wir Museum besucht, Stadtmuseum. Und da war ein Stadtmuseum eines Schweins. Also, falls ihr mal in Nördlingen wart, geht da in den Stadtturm, da gibt es das Museum drin. Und zwar scheinbar sei da irgendwo im Mittelalter wollte ein Graf die Stadt einnehmen und des Nachts ist ein Schwein abgehauen und die Frau ist hinterhergelaufen und dadurch ist die ganze Stadt aufgewacht und dadurch konnte der Graf die Stadt nicht einnehmen. Schöne Geschichte, ne? Sehr wahrscheinlich stimmt sie nicht. Sie ist eine Legende. Und jetzt könnten wir sagen, oh, hier steht, Paulus sagt, wir sollen uns nicht mit Legenden beschäftigen. Also müsste ich jetzt sagen, Michael, was hast du gemacht? Du hast dir das durchgelesen in dem Museum, dir sogar noch angeschaut. Falsch. Nein, darum geht es nicht. Wenn du Legenden zu deiner Unterhaltung liest oder um die Geschichte besser zu verstehen oder sonst was, das ist ja nicht gemeint, sondern hier sind Legenden gemeint, die einbezogen werden in den Glauben, denn darum geht es ja, in die Gemeinde. Und da waren die Römer und die Griechen, und das ist ja das Umfeld, in dem die Menschen damals leben, waren ganz groß darin. Wenn ihr Berichte aus der damaligen Zeit gelesen habt, mal, da wurde für alles Mögliche eine schöne neue Legende erfunden. Also vielleicht kennt ihr die Gründung der Stadt Rom. Von Romulus und Remus, den beiden kleinen Jungen, die dann von einer Wölfin gesäugt werden. Alles natürlich nur Legende. Und solche Legenden sind gemeint, die eine religiöse Bedeutung dann haben. Und da wissen wir, dass es in der frühen Christenheit solche Leute gegeben hat, die aus der Begeisterung der Römer und Griechen für solche Legenden, die das gegenwärtige Leben erklären, also erklären, wie ist es dazu gekommen, woher kam nun der Abraham und dann alle möglichen Sachen zusätzlich erfunden haben, weil sie die noch gerne wissen wollten. Manche dieser Legenden, die haben wir in den apokryphen Evangelien. Ich weiß nicht, ob ihr da mal drin gelesen habt. Das sind dann solche schönen Geschichten, was Jesus als kleiner Junge getan hat. Also eine, die kennt ihr sicherlich, das ist im Thomas-Evangelium. Da wird beschrieben, dass Jesus mal mit seinen Freunden unterwegs war und die haben dann aus Lehm so kleine Vögelchen und Tierchen gebacken und dann wollten sie mit denen spielen. Also das Playmobil der damaligen Zeit, könnte man sagen. Aber da das ja so langweilig war, hat Jesus die angeblasen und plötzlich konnten die sich bewegen. Das Vögelchen flog weg und die Tierchen liefen da herum und so. Das ist eine schöne Legende, nicht? Jetzt könnten wir sagen, ja, hätte ja sein können. Ich meine, Jesus war ja Gott, nicht? Er hätte das theoretisch ja machen können. Nur er hat es wahrscheinlich nicht gemacht, zumindest haben wir keine glaubwürdige Quelle dafür, sondern erst aus viel späterer Zeit die fromme Fantasie. Das sind diese Legenden, die hier gemeint sind. Und übrigens, diese apokryphen Evangelien sind heute ja wieder in Mode. Da könnt ihr ja alle Nase lang, ihr könnt im Supermarkt heute Bücher kaufen, die verbotenen Evangelien, so steht das dann da manchmal. Das soll schon die Neugierde wechseln, oh, das ist was verboten. Bestimmt die katholische Kirche und der Papst, der stecken dahinter, die sind ja immer für alle Schandtaten verantwortlich, nicht, dabei. Aber ihr könnt die auch gerne kaufen und lesen. Ihr werdet feststellen, die sind ziemlich langweilig, diese apokryphen Evangelien. Die Hälfte versteht ihr sowieso nicht. Nicht, dass ich euren Intelligenzquotienten in Frage stelle, gar nicht. Sondern was ich damit sagen will, die beziehen sich so stark auf damalige Diskussionen. Das heißt, wenn du nicht erst die Spätantike studiert hast, dann weißt du gar nicht, was die wollen. Also wenn da zum Beispiel steht, dass du die Archonten durch den Kosmos begleitest. Ja, was willst du damit anfangen? Und dann wird seitenlang erwähnt, was diese Archonten machen und sagen, hast du erstmal, sofern du dich nicht mit Spätantike auskennst, sagt dir das nichts. Und das sind solche Legenden. Und die waren damals in Mode gewesen. Legenden werden erzählt und Geschlechtsregister. Und auch in Geschlechtsregistern waren die Römer und die Griechen waren begeistert davon. Und zwar jeder, der etwas auf sich hielt, hatte dann ein eigenes Geschlechtsregister zusammengestellt, woher er nun abstammte. Ihr wisst ja zum Beispiel, wie war das hier nochmal, ich muss mich mehr erinnern, Julius Caesar, der meinte, er würde abstammen von, fällt mir im Moment nicht mehr ein, von, also, bitte? Der Venus, ja, das könnte sein, also von irgendeiner Göttin war es, ich habe es nicht im Namen nicht mehr in Erinnerung, auf jeden Fall von einer Göttin abstammen und dann wurde ein ganzer Geschlechtsregister aufgezählt. Das war bei den Deutschen selbst noch vor 200, 300 Jahren in Mode. Allerdings nur bei den Adligen und so. Und die es gerne werden wollten, die haben dann irgendjemanden Auftrag gegeben, jetzt führen wir unseren Geschlechtsregister auf. Aber der ist dann auch schnell in Mythologie gekommen, weil es ging nicht darum herauszubekommen, ob dein Vorfahr Bauer oder Schreiner gewesen war. Das ist ja langweilig. Sondern jetzt musst du rausfinden, dass deine Vorfahren waren alle Kaiser und waren bei den Nibelungen dabei und letztendlich stammen sie von den Göttern ab. Und das ist mit den Geschlechtsregistern gemeint. Also, und dann, was es auch noch gab, das waren ja die heidnischen Leute, die auf Geschlechtsregister geachtet haben. Jetzt gab es auch noch die Judenchristen, die auf Geschlechtsregister geachtet haben. Die haben nämlich ausführlich, insbesondere so im zweiten Buch Mose und an anderen Stellen, die Geschlechtsregister da durchgelesen und haben dann alle möglichen wilden Sachen da rein interpretiert. Also das heißt, jeden Namen noch dreimal umgewendet und dann die Quersumme gerechnet und um dann herauszubekommen, was da nun eigentlich mit gemeint ist. Denn das konnten ja nicht einfach irgendwelche Menschen gewesen sein. Da muss ja irgendeine geheime Lehre doch dahinter stehen. Und solche Lehren, Leute gibt es damals, solche Leute gibt es heute manchmal auch. Und dann liest du die Geschlechtsregister und die lesen die Geschlechtsregister und hinterher fragst du dich, oh, was kommt da alles mal heraus? Und es gibt ja wirklich gute Sachen, die man rausbekommen kann, aber es gibt auch manches, das ist wilde Spekulation. Und da ist dann ein gewisses Problem. Häufig haben die das Ganze auch allegorisch ausgedeutet, das heißt übertragen, da ging es dann nicht um richtige Menschen, sondern die Geschlechtsregister sollten noch irgendwelche Lehren beinhalten. Und darauf bezieht er sich hier. Und dem stellt Paulus etwas gegenüber. Also er sagt, es gibt diese Irrlehrer, die gehen den Legenden nach, also irgendwelche Geschichten, wie das nun früher einmal gewesen war und natürlich frei erfunden, apokryphe Evangelien und so etwas oder endlose Geschlechtsregister, Spekulation, was da nun alles in der Bibel drin stünde. Und ich glaube, so eine gewisse Tendenz, so eine gewisse Gefahr kann es auch heute in christlichen Gemeinden geben. Dass man irgendwie so seine Lieblingsideen hat, irgendwo noch so ein kleines bisschen da herausbekommt und dann das riesig aufbläst dafür. Ja, was ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es zum Beispiel, ich hoffe jetzt, dass ich niemanden auf die Füße trete, der dann genau diese Lehre vertritt, aber da gibt es dann zum Beispiel Leute, die ellenlang und sich Monate, Jahre lang damit beschäftigen, mit den sogenannten Präadamiten. Also keiner ruft jetzt, da gehe ich mal davon aus, ist nicht ganz euer Hobby dabei. Denn Präadamiten heißt nämlich die Menschen, die vor Adam gelebt haben. Jetzt denkt ihr, hey, was sind das für seltsame Lehren in der Bibelschule Brake? Also ich glaube das nicht, dass es vor Adam Menschen gegeben hat, weil die Bibel es so nicht sah. Aber es gibt die Lehre, das gab es da vorher und dann kann man das Ganze ausweiten. Du kannst das ganze Alte Testament durchgehen, wo die überall noch erwähnt werden oder halt nicht erwähnt werden. Wobei das Ganze beruht eigentlich im Grunde genommen nur auf einer ganz, ganz, ganz kleinen Aussage, nämlich der Aussage im Schöpfungsbericht, und Gott schuf die Erde und die Erde war wüst und leer. Und aus dem Wüst und Leer wird dann ausgeblasen, ja, Gott schafft ja nichts Wüstes und nichts Leeres, also muss das vorher schon eine Welt gegeben haben und diese Welt haben schon viele Menschen gelebt und nachher ist sie wüst gegangen, also alles ist verfallen, was weiß ich, Atomkrieg oder sonst irgendetwas. Und dann kann man das noch ein bisschen mit Erich von Däniken vermischen, der ja dann auch gesagt hat, dass es früh ursprünglich schon irgendwelche Hochkulturen gegeben hat und dann zum Beispiel die Bagdad-Batterie, wo schon dann in Bagdad so die Leute vor Jahrtausenden Batterien gebaut haben und sowas. Und schon ist man dabei einer riesigen Geschichte. Also so kann das heute aussehen. Also wie gesagt, nicht, dass ihr mir jetzt böse seid, wenn ihr an Präadamiten glaubt, meinetwegen, seid das, seid selig darin, aber vergesst nicht das Wesentliche, das Evangelium. Aber wenn ihr dann als Lehrer auftretet und die Leute mit solchen Sachen dann auf vollkommen falsche Gleise führt, dass die endlos über solche Sachen spekulieren, also dann passt eher auf. Und da gibt es alle möglichen Sachen, dann, was weiß ich, andere Christen, die riesige Sache aus Dämonen machen. Da habe ich dann ein Buch gelesen, da standen dann, was weiß ich, 250 Namen von allen möglichen Dämonen, die überall unterwegs sind. Und die müssen wir jetzt noch alle kennen. Und da müssen wir die alle noch aus der Bibel heraus glauben, weil wir bei jedem ja noch erkennen müssen, wo da nun welcher Dämon mit welchem Namen und sowas drin ist. Natürlich von all diesen Dämonen steht kein einziger darin in der Bibel. Aber das klingt alles so spannend und so geistlich. Und solche Leute müssen das gewesen sein. Hier also Legenden, das heißt freie Fantasien, die sich fromm anhören, oder im Geschlechtsregister mit allegorischer Auslegung der Bibel benutzen, um dann, was ist eben die Folge, die mehr Streitfragen hervorbringen. Das heißt, dass Paulus, ja selbst wenn diese Sachen spannend sind, die sind total nutzlos. Die führen in der Gemeinde nur zu Auseinandersetzungen. Und dann sagt er ja, was tun sie nämlich nicht? Also die führen zu Streitfragen, die mehr Streitfragen haben als göttliche Erbauung im Glauben. Und da sagt er, das klingt ja in meinen Ohren so ein bisschen pragmatisch. Da sagt er, das sind sinnlose Streitfragen, die Bedeutung der einzelnen Aussagen werden vollkommen überbewertet. In Kapitel 6, Vers 3 bis 5 spricht er dann von sinnlosen Grübeleien. Und man kümmert sich nicht mehr um das praktische Christentum und nicht mehr um die Sachen, die in der Bibel vollkommen klar und offensichtlich gelehrt werden, sondern mehr mit solchen Randbereichen, die für den, der zuhört, aufwertend sind, toll sind, das ist auch mal was Neues, man hört nicht das, was man ja schon endlos kennt, das ist dann spannend, aber es führt meistens nur zu Streit und zu sinnlosem Streit, weil er im Glauben kein bisschen weiterführt. Du erkennst weder Gott besser, noch kannst du dein Leben besser führen und was vor allem nicht kommt, da sagt er ja, sie tun mehr das als die göttliche Erbauung. Das heißt doch, dass das Hauptaugenmerk desjenigen, der in der Gemeinde als Lehrer auftritt, nicht sein soll, seine privaten Hobbys noch irgendwo vor großem Publikum vorzutragen. Seine Spezialerkenntnisse, seien sie wahr oder nicht wahr, das ist ja noch davon losgelöst, sondern in erster Linie geht es um die Erbauung der Gläubigen. Ganz pragmatisch an dieser Stelle. Allerdings müssen wir auch sagen, in der Bibel ist es so. Die Lehre der Bibel ist nicht Selbstzweck. Es geht nicht darum, die Lehre der Bibel in- und auswendig zu können. Der beste Christ ist nicht derjenige, der auf jede dogmatische Frage eine Antwort hat. Das heißt umgekehrt nicht, dass die Dogmatik, das heißt die systematische Theologie, die Auseinandersetzung mit bestimmten Lehren der Bibel, dass die nutzlos sei. Nein, nein, die ist sehr, sehr wichtig. Aber sie hat in erster Linie, ist wichtig, weil sie einen Zweck hat. Den Zweck, dass wir Gott besser erkennen. Den Zweck, dass wir unser Leben mit Jesus besser führen können. Ist nicht Selbstzweck. Sonst müssten wir ja sagen, dann wäre der beste Christ derjenige, der möglichst lang Theologie studiert hat. Der kennt dann alle theologischen Fachworte und Fremdworte und was weiß ich, und der kann Gott selbst noch erklären, wie er eigentlich ist. Manchmal hat man den Eindruck, wenn man bei Theologen liest, nicht, als ob sie das könnten. Und dann fehlt da wie etwas die Demut. Oder manchmal fehlt, und das führt Paulus ja im Folgenden aus, führt das, wie sieht das in deinem Leben aus? Mag ja sein, dass du alles richtig weißt, aber wie sieht es dann mit dem täglichen Leben aus? Also deshalb diese Sache. Übrigens, wahrscheinlich richtet er sich an dieser Stelle auch an die Gnostiker, aber auf die gehe ich jetzt hier im Einzelnen nicht ein. Dann geht es in Vers 5. Das Endziel des Gebotes aber ist die Liebe. Dann wird die Liebe noch etwas näher beschrieben an dieser Stelle. Hier greift er sehr wahrscheinlich wiederum eine Lehre dieser Irrlehrer an. Diese Irrlehrer haben also nicht nur Legenden verbreitet, haben nicht nur endlose Geschlechtsregister aufgeführt und die dann willkürlich ausgelegt, sondern sie haben sich scheinbar mit dem Gebot, und mit Gebot ist hier das Gesetz des Alten Testaments gemeint, mit dem intensiv auseinandergesetzt. Scheinbar waren das auch irgendwie judaistische Lehrer, die gefordert haben, dass man bestimmte Gebote einhalten müsse in der Gemeinde. Und dieses Einhalten der Gebote haben sie irgendwie aus dem Alten Testament, aus diesen Geschlechtsregistern und den Legenden abgeleitet. Und hier will Paulus sagen, ja, das Gebot ist schon ganz gut. Das sagt er ja auch in Vers 8 dann. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist. Also hier geht er wieder auf diese Irrlehre ein. Die betonen sehr stark das Gesetz. Und sagen, du musst dich doch nach dem Gesetz halten. Und dann sagt er aber, wir dürfen dabei nicht aus dem Blick verlieren, das Endziel des Gebotes ist die Liebe. Das, was wir dann zum Beispiel auch im 1. Korinther 13 haben. Und Liebe meint hier an dieser Stelle nicht so eine allgemeine Sentimentalität, also so konturlos, nicht die bloße Emotion. Also das Gebot ist dafür da, dass wir uns wohlfühlen. Vielleicht so, wie ihr euch gestern wohlgefühlt habt, im positiven Sinne. Ihr seht Freunde wieder, die ihr seit einem Jahr nicht gesehen habt und man knüpft irgendwo dabei an und das hoffentlich, das ist gut. Aber das ist nicht die Liebe, die hier gemeint ist. Das ist das rein Menschliche. Leute aus dem Fußballverein, die sich ein Jahr nicht gesehen haben, werden sich wahrscheinlich auch in den Hals fallen und sagen, toll, das werde ich wieder gesehen haben und wie war denn das Fußballspielen, wie war das? Das ist gut, das ist menschlich, da ist gar kein Problem dabei, aber das ist nicht Spezialeigenschaft des geistlichen Lebens. Da kommt noch etwas dazu. Das ist nämlich eine tiefer gehende Liebe, wie sie im 1. Korinther 13 ja beschrieben wird. Und das ist das eigentliche Ziel des Gebotes. Und hier gab es Leute scheinbar, die gefordert haben, jetzt musst du das Gebot einhalten und das Gebot und das Gebot. Aber sie haben ganz außer Acht gelassen, wofür hat Gott denn diese Gebote überhaupt gegeben? Sie missbrauchen die Gebote. Und das werden wir im folgenden Text auch noch näher sehen. Sie missbrauchen die Gebote, um die Gemeinde zu unterdrücken. Also um die Leute noch mehr unter Druck zu setzen. Ihr müsst noch das tun, ihr müsst noch das tun. Und dann seid ihr richtige Christen da. Aber wenn ihr das nicht tut, dann eben nicht. Und was sie vollkommen vergessen ist, die Botschaft des Evangeliums der Gnade. Errettet durch Gnade. Liebe, die Gott den Menschen entgegenbringt, das kommt dabei unter die Räder. In ganz radikalem Maße haben wir das ja bei bestimmten sektierischen Gruppierungen. Also ich weiß jetzt nicht, ob jemand von euch eine besondere Nähe zu den Adventisten hat, aber zum Beispiel bei den Adventisten, da gibt es einen ganzen Lasterkatalog, was du nun tun sollst, was du nicht tun sollst. Also beispielsweise gibt es bestimmte Kleiderregeln, welche Kleider du tragen darfst, welche Kleider du nicht tragen darfst. Ich meine jetzt nicht mit Rock oder Hose, sondern zum Beispiel aus dem Alten Testament, dass das kein zwei Gewebefaser sein dürfen, die miteinander gemischt werden. Es gibt Speiseregeln. Wusstet ihr übrigens, dass die Adventisten Cornflakes erfunden haben? Also ich meine, ihr dürft es trotzdem weiter essen, aber der Herr Kellogg war Adventist in den USA, ist natürlich längst tot, und der hat diese Kellogg's Cornflakes erfunden, weil die speziell den adventistischen Speiseregeln entsprechen. Dass man die am Morgen essen darf und viele andere Sachen eben nicht. Und dann haben die ein eigenes Gesundheitswerk in Lüneburg, wo sie eigene Nahrungsmittel herstellen. Bei den Adventisten ist, du darfst deinen Gottesdienst nicht einfach am Sonntag feiern, das ist ja ganz schlimm, sondern nur am Sabbat, das heißt nur am Samstag. Und so weiter und so weiter. Oder dann kommst du zu den Zeugen Jehovas, die machen das genauso. Gesetze aus dem Alten Testament, du musst Gott Jehova nennen. Wenn du ihn nicht Jehova nennst, zack, alles vorbei, du gehst ewig verloren. Und wenn du dann gar noch die schlimme Sache tust, bei einem Autounfall oder einer Operation eine Bluttransfusion zu machen, ja, dann ist sowieso alles aus. Dann ist auch vorbei. Oder wenn du Geburtstag feierst, das ist auch ganz, ganz schlimm. Und da werden immer biblische Sachen, wenn ihr mal mit Zeugen Jehovas diskutiert habt, da werdet ihr genau das merken, was hier Paulus zitiert, die endlose lehrmäßige Diskussionen haben, aber die zu nichts führen. Da werdet ihr genau das merken dabei. Und dann sagen sie, ja, in der Bibel steht doch kein einziges Mal positiv vom Geburtstag feiern. Also ist Geburtstag vom Teufel. Denn das einzige Mal, wo Geburtstag gefeiert wird, das sei ja zum Beispiel da, wo der Herodes und die Salome tanzt, nicht? Und das sei ein Geburtstagsfest und das sei ja schlecht und negativ, also lassen wir es. Weihnachten feiern übrigens ist auch schlecht, weil Weihnachten auch heidnisch ist und so weiter und so weiter. Ich will euch jetzt nicht durcheinander bringen, indem ich euch all diese Sachen aufzähle. Ich will euch nur sagen, das gibt es. Es gibt Leute, die sich auf Gebote des Alten Testaments stützen, aber sie vollkommen missbrauchen, um nämlich Christen unter Druck zu setzen. Die Erlösung allein genügt nicht. Du musst noch das und das und das und das und das. Und dann bist du erst richtiger Christ. Und gegen die wendet er sich hier. Und da sagt er also, die beschäftigen sich mehr mit Streitfragen, also was mehr Streitfragen hervorbringt, als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das heißt, so sollen wir das eigentlich machen. Das heißt hier reines Herz. Ja, wir sollen in uns erstmal hineinschauen, dass wir sehen, wo ist das Böse, das Schlechte dabei. Das soll ausgeräumt werden. Das soll durch Jesus vergeben werden. Und dann können wir ein reines Herz haben. Das ist ja nicht mit gemeint, dass wir das von Natur aus haben können. In dieselbe Richtung geht hier das gute Gewissen. Denn an sich, wir können von Natur aus ja kein gutes Gewissen haben. Ich habe nur ganz wenige Leute erlebt, die mit einem guten Gewissen auftraten. Und meistens waren das Leute, die gar nicht gläubig waren. Weil die haben einfach ihre Maßstäbe des Lebens so umgebaut, dass sie genau auf ihr Leben passen. Also so geht das mit dem Gewissen ja auch. Ne? Du sagst, wenn du dich durchsetzt, das ist gut. Und dann setzt du dich durch und rechts und links fallen alle neben dir und sind alle fertig. Dann hast du gutes Gewissen. Du hast genau das gemacht, was richtig ist, nach deinem Maßstab. Das sollte natürlich nicht so sein. Dein Gewissen sollte nach dem Ordnungen Gottes ausgerichtet sein. Und gerade dafür sind ja die Gebote da. Die Gebote sind nicht da, um Leute unter Druck zu setzen, sondern so als Gewissen, achte darauf, Gott will dir sagen, du bist da noch falsch. Und zwar, damit du dann Gott um Vergebung bittest, damit er dir Vergebung gibt und du wieder neu anfangen kannst. Und wenn dann Gott alles offenbart hat in deinem Leben an Sünde und vergeben hat, dann kannst du ein reines Gewissen haben, vorher nicht. Also wir sollten kein reines Gewissen nicht haben, indem wir die biblischen Ordnungen so weit herabregeln, dass sie mit unserem Leben übereinstimmen. Das tun manche Menschen auch, aber das bringt ja gar nichts. Sondern wir sollten unser Gewissen fein spüren lassen, wo ist was falsch. Wir sollten Gott reden lassen in unserem Leben. Wir sollten auch die Gebote Gottes lesen, um zu sehen, wo was falsch ist, wo wir nicht dem Denken Gottes entsprechen. Aber dann nicht versuchen, mit eigener Gesetzlichkeit das auszuführen, sondern dann zu Jesus zu kommen und sagen, vergib du mir, ich bin da falsch. Und dann können wir ein reines Gewissen haben, das ist eben hier, wird hier gesagt, sei zusammen mit der Liebe. Und ungeheuchelten Glauben, Thema Heuchelei wird hier nur am Rande berührt, ist immer eine Gefahr für jeden Christen, weil umso länger wir Christen sind, umso mehr wissen wir, was eigentlich erwartet wird von Christen im Alltag. Und umso größer ist die Gefahr, dass wir genauso leben und reden, wie es erwartet wird, aber in Wirklichkeit da gar kein echtes geistliches Leben hintersteckt. Und das muss manchmal gar nicht böse gemeint sein. Da kann man so ganz leicht reinstolpern. Das merken wir vielleicht, wenn wir selbst dafür sensibel sind, mit so frommen Ausdrücken, die wir gebrauchen. Und wenn wir mal in uns hineinhören, merken wir, diese frommen Ausdrücke, ich verstehe sie selbst nicht oder ich meine eigentlich gar nicht, was ich sage, und schon ist das Heuchelei. Und Heuchelei ist natürlich tödlich für das geistliche Leben und auch für die Gemeinde. Aber Heuchelei ist weit verbreitet. Warum? Weil Heuchelei so einfach ist. Du kannst viel besser ein geistliches Leben heucheln, als es echt führen. Und vor allen Dingen als Heuchler wirst du in der Gemeinde viel mehr anerkannt als als ehrlicher Christ. Das ist ja leider so. Weil wenn du als Heuchler auftrittst und sagst, Halleluja, mir geht es gut und im geistlichen Leben ist alles super, dann bist du der Held. Hingegen, wenn du dann sagst, also hier habe ich ein Problem und da bin ich in Sünde gefallen, vergebt mir, ja, dann bist du der Loser. Und deshalb, in manchen Gemeinden ist das etwas stärker, in anderen etwas weniger, in manchen Gemeinden werden Christen regelrecht zu Heuchlern erzogen. Und besonders stark merkt man das dann bei den Kindern. Erstmal, die haben eine Sensibilität, die merken häufig, die Eltern sind ja zwiespältig. In der Realität sind sie so und im Frommen sind sie so. Plötzlich regelrecht der Tonfall ändert sich. Jetzt kommt Reden in der Gemeinde und die Kinder verstehen nicht mehr, wie reden meine Eltern? Ganz anders, total andere Wortwahl. Nur noch Halleluja und Gloria und Hosianna und so. Und zu Hause ist das eher ganz anders. Ne? Und das sind Kinder sensibel. Aber wenn sie sensibel sind und die einen Kinder, wenn sie das merken, die wenden sich dann ab, wollen nichts davon wissen. Aber die anderen Kinder, die übernehmen das von ihren Eltern, die machen es genauso. Das sind manche von den Jugendlichen, die sich taufen lassen und nie zum Glauben gekommen sind. Warum? Weil sie vor der Gemeinde genau wissen, was sie sagen müssen. Sie müssen sagen, ich bin ein Sünder und Jesus ist für mich gestorben, ich will mich taufen lassen. Und welche Gemeinde würde dann Nein sagen? Sagt man erstmal ja. Aber ich habe selbst erlebt, mit Evangelisationen, die ich gemacht habe, da sind Leute zum Glauben gekommen, die schon seit Jahren in der Gemeinde waren, zum Teil sogar Gemeindemitarbeiter waren, aber noch nicht gläubig. Ja, und das kann genau dadurch kommen, weil Leute, besonders Jugendliche, wenn sie merken, in der Gemeinde herrscht so eine Atmosphäre der Heuchelei, dass sie das genauso übernehmen und dann eben das sagen, was die Leute gern hören wollen. Aber im Grunde genommen bringt das natürlich nichts. Und viele sind dann auch frustriert von ihrem geistlichen Leben, weil sie ja nichts mit Gott wirklich erleben, sondern nur so reden. Und deshalb warnt Paulus davor hier, das bringt alles gar nichts, sondern dein Glaube, der muss eben aus ungeheucheltem Glauben sein. Und genauso im gutes Gewissen und reinem Herzen. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Abgeirrt, das heißt, scheinbar ist es möglich, als guter Christ zu beginnen und hinterher irgendwo fernab des richtigen Glaubens zu landen. Ich möchte jetzt keine große Diskussion darüber losbrechen, gibt es eine Verlierbarkeit des Heils oder nicht. Ich weiß, den einen ist das total egal, aber die anderen, für die ist das die entscheidende Lehre überhaupt in der Bibel. Deshalb will ich die jetzt nicht aufgreifen, das können wir gesondert mal tun, an irgendeinem Nachmittag und dann der Bibelstelle nachgehen. Aber das, was hier erstmal steht, ist, davon sind einige abgeirrt. Also einige hatten scheinbar die richtige Erkenntnis vom Glauben gehabt, sie haben gutes Gewissen gehabt, ungeheuchelten Glauben gehabt, sie sind dem nachgefolgt und dann sind sie abgeirrt, wollten nichts mehr davon wissen und jetzt sind sie weg. Weg vom Glauben, weg von der Gemeinde zumindest, das ist nicht das Erstrebenswerte. Und das fordert uns natürlich als diejenigen heraus, wo wir meinen, wir sind auf dem richtigen Weg. Denkt daran, das muss nicht ewig so bleiben. Es gibt Verführung, es gibt die Möglichkeit, dem Glauben den Rücken zu kehren, in tiefe Krisen hineinzukommen. Das soll ja uns nicht in Angst und Schrecken bringen, sondern das soll uns umso mehr in die Abhängigkeit zu Gott bringen. Dass wir uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich hab's, jetzt habe ich die ganze Lehre der Bibel verstanden, alles klar. Ich habe mal ein Buch, Dr. Ryle, die Bibel verstehen, durchgelesen, alle Verse auswendig gelernt, jetzt ist alles klar, es kann mir nichts mehr passieren. Sondern denkt daran, das kann euch genauso passieren. Ich weiß leider, es ist ja eine ganz schlimme Sache, es gibt Bibelschüler, ehemalige Bibelschüler, die heute von Gott nichts mehr wissen wollen. Keine Gemeinde mehr besuchen, gar nichts mehr. Und nun, wenn ich davon höre, und manchmal höre ich von denen, manchmal treffe ich die auch dabei, dann denke ich immer noch, naja, Gott ist ja nicht am Ende. Das geht ja noch weiter. Wer weiß, wie es in 10 Jahren ist. Gott wird ja hier nachgehen auch. Aber immerhin ist es schlimm, oder? Also ich finde es schlimm, wenn ich mir denke, ich habe 3 Jahre hier mit Leuten gelernt, die haben viel im Glauben begriffen, genauso wie Paulus hier steht, die haben das verstanden und die haben nicht geheuchelt, aber trotzdem hinterher sind sie davon abgeirrt, wodurch auch immer. Und an die wendet er sich hier und sie haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Und dieses unnütze Geschwätz war an dieser Stelle sogar noch frommes Geschwätz gewesen. Es bringt für den Glauben hier nichts. Es werden eher Menschen groß gemacht als Gott durch dieses unnütze Geschwätz. Und so gibt es eben auch Theologen, Prediger, Christen, denen es mehr um sich selbst geht als um Gott. Und dann ist es natürlich unnütz, es bringt letztendlich nichts. Was ist denn mit denen, die da abgeirrt sind? Das waren jetzt nicht mal die totalen Atheisten, sondern sie wollen Lehrer des Gesetzes sein. Warum denn das? Ich vermute, es geht da so ein bisschen um das Prestigedenken. Der Lehrer ist derjenige, der vorne steht und anderen sagt, was sie denken und glauben sollen. Das gibt Prestige, das gibt Ansehen. Und ich habe den Eindruck, das ist das, worauf sie hier an dieser Stelle aus sind. Falsche Lehrer dabei. Lehrer des Gesetzes. Mit dem Gesetz, da wird noch darauf Wert gelegt, dass sie eben auf das Alte Testament sich besonders bezogen haben. Wobei Lehrer des Gesetzes war auch ein typischer Name für einen rabbinischen Lehrer. Also so wie Paulus das ja ursprünglich auch gewesen war. Und dann steht hier, und sie verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Wenn hier steht, sie verstehen das nicht, dann könnte man das einerseits so interpretieren, die sind absolut dumm. Also die reden irgendwas und sie wissen selbst nicht was. Also unser Sohn hatte jetzt neulich so eine Sache, das fand er ganz faszinierend, dann immer so Sachen endlos aneinander zu reihen. Also das ging dann ungefähr so, ich lebe das Leben, in dem ich lebe, was ich lebe und das Leben, das die anderen leben. Und dann wollte er gerne uns fragen, Papa, verstehst du, was das heißt? Ah, und naja, und das hat er ja mit anderen Sachen noch genauso gemacht. Nicht? Also ich freue mich mit der Freude, die ich freue und die Freude von der Freude und so weiter. Das kann man so machen, das hört sich auch gut an. Ihr kennt vielleicht auch manche so Philosophen und Theologen, das klingt alles so ganz toll. Nur am Ende fragst du dich, was heißt das denn jetzt eigentlich? Und so ähnlich scheint das hier auch zu sein. Also bei unserem Sohn war es nur Spaß, das war also jetzt nicht ernst, das war einfach so Spaß, mit Worten zu spielen und so. Aber so kann das hier an dieser Stelle sein. Sie verstehen selbst nicht, was sie sagen. Ich glaube allerdings, ganz so waren die Lehrer nicht. Sonst hätten sie auch kaum jemanden verführen können. Ich habe den Eindruck, dass Paulus hiermit sagen will, sie verstehen das Thema gar nicht, um das es geht. Sie lehren um etwas, aber sie verstehen gar nicht, wo ist die Hauptsache. Die reden endlos um Gesetze, aber haben gar nicht begriffen, ja, wofür ist Jesus eigentlich gekommen. Also das heißt, die können nicht die Hauptsache von Nebensachen unterscheiden. Sie lehren von dem Gesetz des Alten Testaments und dann treten sie auf und sagen, hier die 10 Gebote und da die Heiligkeitsgebote. Aber sie wissen gar nicht, wofür die Gebote eigentlich gut sind. Das ist ihr Problem. Sie haben ausführliche Theorien darüber, was nun mit den Gesetzen, wie man die einhält und was da nun dazu gehört und was nicht dazu gehört. Aber sie verstehen gar nicht, wofür die eigentlich da sind. Ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein von denjenigen, wo er sagt, die verstehen nicht, was sie lehren. Ich glaube, es könnte sich auch darauf beziehen, dass er sagt, sie verstehen gar nicht, welche Konsequenzen ihre Lehren haben. Also was sie lehren. Das hat ja die Konsequenz, dass Jesus umsonst gestorben ist, wie Paulus im Galaterbrief sagt, wenn das wirklich stimmt, was sie lehren. Also das heißt, das ist ihnen nicht bewusst. Irgendwie, sie treten als Lehrer auf, aus falscher Motivation, aber das, was sie lehren, die Gemeinde merkt es scheinbar nicht. Für Paulus ist es sofort klar, das stimmt mit dem Evangelium nicht überein und sie merken das nicht einmal. Dann steht, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Und das müssen wir auch im Kopf behalten. Jetzt habe ich an einigen Stellen mit Paulus kritisiert, das Gesetz des Alten Testaments brauchen wir als diejenigen, die gläubig sind, so nicht. Wir müssen das nicht halten, um gerettet zu werden. Paulus schreibt hier, wie im Römerbrief, wie im Galaterbrief, genau dasselbe. Das Gesetz ist aber trotzdem gut. Warum schreibt er das? Weil es eben auch in jeder Gemeinde Leute gibt, das sind dann Irrlehrer, die auf der anderen Seite vom Pferd fallen, die treten einfach auf und sagen, das Gesetz ist überflüssig, das brauchen wir alles nicht, wir sind für die Freiheit geboren. Und Freiheit kann in verschiedenen Gemeinden heißen, tu, was dir in den Sinn kommt. Also da hatte mir vor einiger Zeit ein Mitglied der Gemeinde von dem Wort- und Geistbewegung gesagt, ja, da wurde ihm gesagt, also geh ruhig ohne deine Frau in die Disco und mach da ein paar Mädchen an, denn wenn du sie anmachst, dann könnte es ja sein, dass sie dich attraktiv finden und wenn sie dich attraktiv finden, dann sind sie vielleicht offen für das Evangelium. Mach das. Oder einem anderen in seinem Wort- und Geistbewegung, der hatte sich dann in die Frau des Lobpreisleiters verliebt. Dann wurde gesagt, ja, also die Ehen gelten nur für diejenigen, die noch nicht gläubig sind. Die gläubig sind, die haben keine festen Ehebeziehungen mehr, die können einfach auch so sich scheiden und wieder heiraten. Ja, also interessante Ideen, nicht? Interessante Ideen dabei. Aber das ist damit natürlich nicht gemeint. Das Gebot gilt schon, nur wir halten das Gebot nicht ein, um gerettet zu werden, sondern das Gebot spiegelt etwas vom Denken Gottes wider und dafür ist das Gesetz gut. Also nicht macht irgendetwas, sondern tatsächlich das Gesetz ist gut. Aber, hier sagt Paulus, wenn man es gesetzmäßig anwendet, das ist der entscheidende Faktor, wenn du das Gesetz benutzt, um die Gemeinde zu unterdrücken, den Christen zu unterdrücken, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, aber es wird gar nicht deutlich, wofür ist denn das Ganze dann da? Dann feierst du deinen Gottesdienst am Sabbat und du bist richtig froh, dass du ihn endlich am Sabbat gehalten hast. Jetzt stellst du gar nicht mehr die Frage, ja, wofür ist der Gottesdienst eigentlich da? Und warum sollte man ihn am Sabbat halten? Ja, weil es im Gesetz steht. Warum steht es denn dann im Gesetz? Das heißt, es wird gar nicht mehr die Ausrichtung auf Gott gesucht, sondern ich bin einfach froh, weil ich jetzt das Gebot gehalten habe. Und das andere geht alles in Vergessenheit. Und dann sind Gesetze eher tödlich, sie führen vom Glauben weg. Es wird nicht gesetzesmäßig angewandt an dieser Stelle. Und dann Vers 9, und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern dem Gesetzlosen und Widerspenstigen. Hier wird dann noch eine ganze Menge aufgeführt, welchen Leuten das Gesetz auferlegt ist. Das klingt ja jetzt komisch, nicht? Da wird gesagt, das Gesetz sei für die, sage ich mal ganz allgemein, die Gottlosen, die Sünder. Und tatsächlich schreibt Paulus das hier. Jetzt müssen wir natürlich immer die Frage stellen, inwiefern sind wir denn auch noch Sünder? In der Hinsicht ist das Gesetz auch für uns. Denn wir sind ja nicht einmal, als wir zum Glauben gekommen sind, sündlos für alle Zeiten. wir haben ja leider immer noch wieder mit Sünde zu tun. Und an der Stelle genau, da brauchen wir das Gesetz. Aber wenn du in der Nähe Jesu bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann musst du nicht von außen noch Gesetze aufdrücken. Und jetzt musst du noch das und jetzt musst du noch das. Wenn Gott dir aber anhand des Gesetzes aufdeckt, hier in deinem Leben ist was falsch, da ist das Gesetz da. Also die einen wollen das Gesetz, um gerettet zu werden oder noch bessere Christen zu sein. Christen höherer Stufe, Elite-Christen. Gibt es ja in manchen Gemeinden, da wird dann gesagt, so, es gibt die normalen geretteten Christen, dann gibt es die Elite-Christen, die reinen. Und die erfüllen dann alle Gebote. Und das ist falsch, vollkommen daneben. Aber wenn das Gesetz dafür gebraucht wird, dass es deine Sünde aufzeigt in deinem Leben, dann ist es genau richtig. Denn das brauchen wir. Uns muss immer wieder gezeigt werden, wo wir falsch liegen. Aber das ist eben der unterschiedliche Gebrauch des Gesetzes. Ich möchte kurz darauf eingehen, welche verschiedenen Personengruppen hier genannt werden. Das sind einmal die Gesetzlosen genannt. Gesetzlos, das Wort, was hier steht, das meint anomoi. Nomoi ist das Gesetz, also die, die ohne oder auch gegen das Gesetz sind. Da sind Gesetzlose gemeint, die bewusst das Gebot überschreiten. Die wissen, morden ist verboten, stehlen ist verboten, es kümmert mich nicht, ist mir total egal, mir geht es besser, wenn ich raube, also bestehle ich meine Nachbarn. Als nächstes sind die Widerspenstigen. Man könnte es auch andere Bibelübersetzungen schreiben, da die Ungehorsamen. Das sind diejenigen, die keine Autorität akzeptieren wollen, die zügellos sind, hochmütig sind oder die nur ihrem eigenen Gefühl und ihrer Lust nachgehen. Die brauchen das Gesetz, weil das Gesetz ihnen deutlich zeigt, du bist falsch, das ist nicht richtig, was du tust. Du richtest dich nur nach den Maßstäben deines Gefühls oder deines eigenen Willens. Autorität willst du nicht akzeptieren. Die müssen hören, es gibt Autorität über dir. Dann sind die Gottlosen. Asebeis steht hier. Das heißt, diejenigen, die regelrecht gegen Gott kämpfen, die meinen, ein Recht auf Sünde zu haben. Und zwar nicht, weil sie die Bibel nicht kennen, sondern sie kennen die Bibel, aber sie wollen das Leben nach ihren eigenen Maßstäben führen. Gott stört dabei nur. Das sind vielleicht die bekennenden Atheisten, die bewusst gegen Gott kämpfen. Und dann steht den Sündern. Sünder ist hiermit gemeint, jemand, der... Also jetzt ist nicht jemand, der mal eine Sünde tut, sondern dessen ganzen Lebensstil von Sünde gekennzeichnet ist. Mit diesem Begriff wurden im weltlichen Bereich liederliche, nachlässige, unnütze Sklaven bezeichnet, die nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten. Dann unheilig. Hier ist gemeint, wer die allgemeinen Ordnungen des Lebens nicht erfüllt. Und hier müssen keine christlichen Ordnungen mit gemeint sein. Zum Beispiel, wer seiner Arbeit nicht nachkommt, wer nicht fleißig ist. Wer nicht treu ist, das sind solche Sachen, die hiermit angesprochen werden, unheilig. Dann sind die Gemeinen, oder manche Bibelübersetzungen sagen, die Ungeistlichen, das heißt diejenigen, die alles, was geistlich ist, entheiligen, lächerlich machen, darüber spotten, die brauchen das Gesetz. Und dann geht es weiter, und das dürfte uns ja klar sein, einer, der Vater und Mutter misshandelt, wir stellen uns die Frage, was waren das für heftige Typen damals in der Gemeinde? Da gab es Leute, die ihre Eltern misshandelt haben. Scheinbar. Und für die ist das Gesetz. Ehre Vater und Mutter, die brauchen das in dieser Stelle, misshandeln. Wobei, wenn wir es auf die Gegenwart übertragen, es gibt ja auch heute Fälle, gerade so mit Pflegeversicherung, also solche Sachen, da werden Eltern zu Hause gepflegt. Es gibt ja massenhaft, also leider massenhaft, Leute, die ältere Menschen, die in Schutz befohlen sind, quälen. Und auch Kinder. So nach dem Motto, jetzt zahle ich dir heim, was du mir früher alles angetan hast oder nicht erlaubt hast. Ne? Und das kann natürlich für die Öffentlichkeit jetzt erstmal nicht sichtbar. So schwupps, der Rollstuhl kippt mal um, aus Versehen. Ne? Oder ach, die Eltern werden da nicht sauber gemacht oder zu füttern. Ah, jetzt gibt es mal nichts zu essen oder gerade das, was du nicht willst. Oder keine Ahnung, scheinbar gab es solche Sachen damals auch. Und für die ist das Gesetz da. Dann steht da Menschen, die andere töten. Naja, das tun wir hoffentlich nicht, das ist nicht unser so Problem. Unzüchtige sind all diejenigen, die ihre Sexualität außerhalb der Ehe ausüben, das heißt vorehelicher Geschlechtsverkehr, Prostitution, Homosexualität, all solche Sachen sind unter diesem Begriff hier zusammengefasst, unzüchtig. Dann die Knabenschänder, hier ist speziell Homosexualität angesprochen. Dann die Menschenräuber, auch das gab es damals, blühende Entführungsindustrie, das ist ja in Deutschland im Moment nicht ganz so aktuell. Dann Lügner, Meineidige, da brauche ich nicht viel zu sagen, und was sonst der guten, gesunden Lehre widerspricht. Also hier nennt er nur Beispiele. Und da will er sagen, all das, was der Ordnung Gottes widerspricht, für diejenigen, die brauchen das Gesetz. Die müssen hören, du bist da falsch. Aber nicht, jetzt mach selbst besser, sondern erkenn das und bitte Gott um Vergebung. Denn das ist dann die Botschaft des Evangeliums. Und dann wird hier eben dem auch dem gegenübergestellt, die gesunde Lehre. Und was kennzeichnet die gesunde Lehre? Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Das, was der richtige Christ also machen soll, oder was hier über das Evangelium gesagt wird, ist eine gesunde Lehre. Und gesund meint im wortwörtlichen Sinne gesundmachend, also Gesundheit. Wir lesen gesund ja häufig jetzt gleich als geistlich, und das ist geistlich auch mit gemeint, aber nicht nur, sondern erstmal meint das Wort körperlich gesund. Damit will ich nicht sagen, jeder, der das Evangelium glaubt, der wird sofort gesund. Das ist natürlich auch die Lehre, die hier angesprochen wird. Aber ich möchte vielleicht so viel herausziehen, dass falsche Lehre macht den Menschen krank. Gerade diese Gesetzlichkeit, die hier angesprochen wird, macht Menschen krank, weil sie schließlich in Minderwertigkeitskomplexe, in Depressionen, in was weiß ich hineinfallen, wenn man ständig nur den Druck erhöht, was noch alles getan und gemacht werden muss, um Christ sein zu können. Das macht krank. Und demgegenüber gibt es die gesunde Lehre. Wenn wir das Evangelium hören, wo uns Vergebung zugesprochen werden, dann erleichtert uns das echt dabei. Natürlich werden wir auch manche Dinge nicht tun, die uns krank machen im Alltag. Was Hass, der uns zerfrisst, anderen Menschen gegenüber. Weil Gott diese Sünde vom Hass aufdeckt, wir um Vergebung bitten können und Gott sie ausräumt dabei. Das sollte da eine Rolle spielen. Und dann wird hier eben noch gesagt, also das Evangelium der Herrlichkeit. Welche Herrlichkeit? Die Herrlichkeit Gottes, eben des glückseligen Gottes. Und dann sagt er noch, das ist das, was ich verkündige, sagt Paulus hier. Also den ganzen Text, den wir gelesen haben, Gegenüberstellung, Lehre des Evangeliums, Vergebung durch Jesus allein, gegenübergestellt von den Leuten, die in der Gemeinde Ärger machen. Und zwar denjenigen, die sich als Lehrer aufspielen. Denjenigen, die sogar noch fromm reden können. Denjenigen, die alttestamentliche Gebote nehmen und dann irgendwas da herausinterpretieren, um den Druck auf die Gemeinde zu erhöhen. Denjenigen, die irgendwie ihre Lieblingsthemen haben, wie die Legenden und die Geschlechtsregister, um noch irgendetwas Geistliches herauszusaugen, was da eigentlich gar nicht drin steht, und dann noch zu fordern, das müsst ihr jetzt aber alle glauben, damit ihr richtige Christen seid. Denen wird das gegenübergestellt. Und davon soll sich der Timotheus distanzieren. Er soll keine lange Diskussion führen, weil an dieser Stelle sind die Sache so klar. Deshalb gebiete, schweig, hör auf. Und wenn sie es nicht tun, dann lesen wir am Ende des Kapitels, dann schmeiß sie aus der Gemeinde raus. Aber sonst wirst du deinem eigenen geistlichen Leben oder auch dem Leben der Gemeinde Schaden zufügen. Irrlehre heute kann sich geistlich anhören. Ich möchte drei Punkte nennen, die bei diesen Irrlehrern besondere Schwierigkeiten waren. Das eine war das Problem der Ethik. Das tägliche Leben spielte nämlich keine Rolle mehr. Da steht, es geht ihm nur noch um Streitfragen, die göttliche Erbauung und die Liebe spielte keine Rolle mehr. Das heißt, die große Gefahr, die, denke ich, auch heute noch genauso ist, Leute, wo das Leben plötzlich gar keine Rolle mehr spielt. Du lebst genauso oder derjenige lebt genauso wie alle weltlichen Leute um uns herum. Aber du redest fromm. Das bringt nichts. Jesus ist gekommen, unser Leben zu verändern. Nicht, dass wir eine neue Philosophie im Kopf haben. Das ist eine Nebensache. Die brauchen wir, um unser Leben richtig führen zu können. Das kann Irrlehre führen. Und das war bei denen damals auch so. Denn deshalb wird ja erwähnt, das Gesetz ist halt für die, die so unmoralisch leben. Ja, wenn ihr dazu gehört, meinetwegen. Dann als nächstes Probleme im konsequenten Leben. Das heißt, diese Leute haben geredet, aber sie haben es selbst nicht begriffen, was sie da gelehrt haben. Sie haben das auch selbst nicht als Vorbilder ausgeführt. Das wird uns ja später noch beschäftigen, wenn wir über die Qualifikation der Ältesten reden. Und der dritte Punkt ist Probleme im sachgemäßen Umgang mit der Bibel. Da möchte ich diesen Vers gerade hervorheben. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Das heißt, man kann viel über die Bibel reden. Das ist auch ein Problem, was manchmal in Gemeinden geben kann. Aber man geht mit der Bibel nicht richtig um, so wie sie verstanden werden will. Sie wird benutzt, vielleicht damit wir uns selbst herauskehren können, zeigen können, was wir wissen, oder benutzen, um eigene Interessen durchzusetzen. Da gibt es ja Machtmissbrauch in Gemeinden, wo es im Grunde genommen nur darum geht, ich will bestimmen. Dann suche ich noch ein paar Bibelverse dafür, die genau das sagen. Und das kann genauso, war genauso ein Problem dieser Leute auch damals. Sie haben die Bibel zwar zitiert, wie die Zeugen Jehovas, massenhaft, aber sie haben sie nicht bibelgemäß angewandt. Und dann bringt sie natürlich nichts. Ja, das waren ein paar Gedanken zu diesen Versen. Ich hoffe, dass sie auch ermutigend sind für euch. Und zwar ermutigend von daher, wie gehen wir um mit schwierigen Leuten in der Gemeinde? Oder ermutigend damit, ich muss ja nicht alle möglichen Gesetze und Gebote einhalten dafür. Ich muss nicht jedes kleine hinterletzte Teilchen noch allegorisch auslegen und verstehen können in der Bibel, sondern verstehe das, was wichtig ist, was das Evangelium angeht, und dann lebe das. Das ist, glaube ich, was Paulus hier den Timotheus und der Gemeinde in Ephesus sagen will. Ich bete gerne mit euch an dieser Stelle. Vater im Himmel, vielen Dank für den Timotheusbrief, vielen Dank dafür, dass wir sehen können, dass diese ersten Christen auch nur mit Wasser gekocht haben, dass sie Schwierigkeiten und Probleme gehabt haben, die wir in ähnlicher Weise heute auch kennen. Und wir möchten dich bitten, da wo es uns betrifft, dass du aufdeckst, wo wir in der Gefahr sind, wie diese Irrlehrer aufzutreten, Aussagen der Bibel zu missbrauchen, zu verdrängen, für unsere eigenen Zwecke oder uns mit irgendwelchen Einzelheiten aufzuhalten, die letztlich unser Leben und dein Reich eigentlich gar nicht betreffen und dadurch noch andere Menschen unter Druck zu setzen. Ich möchte dich aber auch bitten, dass du uns die Augen öffnest für andere Menschen, mit denen wir zu tun haben, die in derselben Gefahr sind und dadurch andere verführen. Gib du uns da die Freiheit, so wie der Timotheus sie bekommen hat, Nein zu sagen, dieses Befehlende zu haben, zu sagen, es ist Schluss, es wird nicht mehr diskutiert, zum Schutz deiner Gemeinde, damit nicht Menschen verführt werden, weil das Unwichtige zum Wichtigen gemacht wird und das Wichtige in Vergessenheit gerät. Und gebrauche du uns dafür, dass wir in der Gemeinde beitragen können und auch hier in der Freizeit beitragen können zur Erbauung und dafür, dass unser Leben sich wirklich verändert, dass wir noch näher zu dir kommen, dich besser verstehen, mehr von deiner Liebe wahrnehmen und weitergeben können. Danke, dass du uns dabei helfen willst. Amen.